Einen schönen guten Abend zur ersten Sendung von Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Wir haben unsere mittlerweile schon langjährige Sendung Radio Enlighten Next umbenannt, mit der Sommerpause umbenannt und ab September 2014 im Gleichklang auch mit dem Magazin Evolve, das wir herausbringen, hier den Versuch gestartet, ein doppeltes mediales Angebot für unseren evolutionären, integralen Ansatz hier zu geben, neben unserem Magazin Evolve eben unser Radioprogramm wöchentlich als Radio Evolve hier zu starten. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei der ersten Sendung mit dabei sind. Auch mit dabei bei der ersten Sendung ist unser Studiengast, ein guter Freund und Kollege, Dr. Jens Heisterkamp, der direkt hier im Studio neben mir sitzt.
Schönen guten Abend.
Hallo Jens, herzlichen Dank, dass du zum Auftakt von Radio Wolf hier mit dabei bist. Und du bist auch mit einem sehr, sehr brennenden, buchstäblich brennenden Thema hier zu uns gekommen. Ein Thema, das dir auch persönlich ein großes Anliegen ist. Du bist ja neben dem, dass du Redakteur bei der Zeitschrift Info 3 bist, auch Buchverlags-Herausgeber, ein Historiker und beschäftigst dich auch mit den historischen Entwicklungen Europas, Deutschlands und in letzter Zeit auch sehr stark mit dem, was wir hier in der Vorbereitung zu dieser Sendung auch die neuen Kriege genannt haben. Was wir damit gemeint haben, jeder weiß es, die Entwicklung im mittleren Nahen Osten, im Irak, die Milizen der ISIS, aber auch die Annektierung der Krim und der Krieg, man muss das ja so sagen, in der Ostukraine. Und wir dachten, dich hier als eben auch Historiker, aber auch als kritischen Zeitgenossen hier einzuladen, um zu sehen von einer auch integralen Sichtweise, was geschieht hier gerade?
Ja, wir wollen uns versuchen, da ranzutasten. Ein wirklich nicht leichtes Thema, das im wahrsten Wortsinne auch vermint ist, mit vielen Fallstricken versehen. Ich habe vor ein paar Tagen einen klugen Satz, wie ich finde, gelesen. Da hat jemand geschrieben, mit dem Jahr 2014 hat eigentlich erst das 21. Jahrhundert begonnen. Und zwar so, wie man sagen kann, dass mit dem Jahr 1914 eigentlich erst das 20. Jahrhundert begonnen hat. Also nicht kalendarisch mit dem Jahrhundertwechsel übereinstimmt, sondern sozusagen die Qualität des 20. Jahrhunderts hat eigentlich mit diesem Epochenbruch 1914 begonnen, der jetzt seltsamerweise auch genau 100 Jahre zurückliegt, 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 75 Jahre Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, gerade jetzt in diesen Tagen. Und man hat ja schon ein merkwürdiges Gefühl, man mag ja keine Festreden und keine fröhlichen Reden zu diesen Anlässen halten, sondern uns ist ja dieses Thema auf einmal so erschreckend nahe gekommen. Also die Möglichkeit des Krieges ist uns so auf den Leib gerückt, möchte ich fast sagen, dass man nicht das machen kann, was man vielleicht lieber gemacht hätte, nämlich schöne, distanzierte Reden über etwas weit Zurückliegendes zu halten, sondern ja, wir reden, wenn wir von diesen beiden Kriegen reden, eigentlich immer auch von unserer Gegenwart, weil es ja auch die gleichen Schauplätze jetzt zum Beispiel in der Ukraine sind. Ich müsste ein bisschen ausholen, um zu erläutern, warum ich tatsächlich glaube oder in welcher Hinsicht man doch sagen kann, dass es sich um neue Kriege handelt. Kriege als solche hat es natürlich immer gegeben, Konflikte hat es immer gegeben, Grausamkeiten, Unmenschlichkeiten hat es immer gegeben. Und doch liegt für mich etwas Besonderes in dieser Konstellation, die du auch einführend ja, worauf du hingewiesen hast. Also auf der einen Seite dieser Schauplatz Syrien, Irak mit den ISIS-Milizen und auf der anderen Seite die Ukraine mit der russischen Aggression. Wir wollen das noch gleich ein bisschen auch näher im Einzelnen angucken. Ich denke, ja, um vielleicht mit dem ersten zu beginnen, was an diesem Phänomen ISIS so seltsam ist, so bedrückend ist, ist auch nicht vielleicht die Gewalttätigkeit als solche, sondern ich erwähne das mal, ich glaube, letzte Woche war es, wo vielleicht zum ersten Mal selbst relativ friedliebende Menschen hierzulande sogar beruhigt waren, dass die amerikanische Luftwaffe Angriffe geflogen hat. Und wir hatten hier ja den Vorgang, dass bis mit einem sehr weiten Konsens in der im Bundestag zum ersten Mal Waffenlieferungen in ein Hochkrisengebiet beschlossen worden sind und dass man das sogar bis in kirchliche Kreise hinein Verantwortliche gesagt haben, in diesem Falle, wo es um diese ISIS-Milizen geht, sehen wir eigentlich keine andere Möglichkeit. Und die Berichte, die die Flüchtlinge aus dem Nordirak abgeben konnten, sofern sie sich eben überhaupt noch in Sicherheit bringen konnten, die waren ja auch an Scheußlichkeit kaum zu überbieten. Und ich glaube, was da auftritt, was uns da so wahnsinnig irritiert, ist, dass da ja offenbar es ist kein Staat, was die ISIS da aufbaut, aber ein zusammenhängendes Gebiet, Herrschaftsgebiet auftritt, das vollständig unkontrollierbar ist, wo man auch keinen Ansprechpartner hat. Ich will mal als Vergleich sagen, wir hatten zum Beispiel nach der Kuwait-Invasion von Saddam Hussein in den Anfang der 90er, hatten wir auch eine große Krise. Und es gab aber immerhin einen Ansprechpartner. Saddam Hussein war bei allem, was man ihm auch an Grausamkeiten nachweisen konnte, er war ein sozusagen, da war eine Dialogebene noch da, eine politische Ebene da, es waren Strukturen da. Diese ISIS, die gebärden sich eigentlich wie eine Horde, die ja, also was man eigentlich nur aus historischen Zeiten vielleicht so von den Mongolen noch kennt oder aus der Ära Chinggis Khans, wo es also Reiterhorden gab, die einfach große Weltteile einfach überrannt haben und alles niedergemetzelt haben, was ihnen in den Weg getreten ist. Und eine ähnliche Signatur trägt ja auch das, was ISIS da veranstaltet in diesem Gebiet Syrien, das also weder von Assad-Truppen noch von den gemäßigten Rebellen kontrolliert wird und eben in den unkontrollierbaren Gebieten des Nordirak. Sodass da insofern wirklich etwas, ein neues Phänomen in unserer Moderne da ist, also ein zutiefst antimodernes Phänomen. Und ich möchte noch eins hinzufügen, was uns da wohl so irritiert, jedenfalls mir und vielen Gesprächspartnern und Menschen auch in der Öffentlichkeit geht es ja so. Das, was sich da noch anknüpft als Phänomen, ist aus meiner Sicht das völlig Befremdliche, dass dieses Vorgehen sozusagen als Werbemittel von ISIS verwendet werden kann. Mhm. Also dass das zur Schaustellen gröbster Brutalität nicht etwas ist, was abschreckt, sondern was viele Menschen anzieht. Viele Menschen, auch aus Europa, aus Deutschland, Großbritannien, den USA, viele Muslime ziehen dahin, weil sie sich von dieser radikalen Art oder dieser extremistischen Art angezogen, fasziniert fühlen. Und das ist etwas, was man sich wirklich klar machen muss, dass wir das Phänomen hier haben. Wir waren vielleicht bis jetzt in dem Glauben, auf einem als Menschheit, als Weltgesellschaft, auf einem insgesamt doch langsam besser werdenden Weg zu sein, wo das Phänomen extremer Gewalt, wo das Töten von Menschen höchstens etwas war, was man im Notfall in Kauf genommen hat. Also auf jeden Fall ist das Töten selbst bei denen, die es vielleicht berufsmäßig tun müssen, wollen, etwas, wo niemand sagen würde, das ist ein Ideal, Menschen zu töten. Und hier haben wir so eine Umkehrung der Werte eigentlich, dass das Töten von Menschen, das rituelle Töten von Menschen, vor laufender Kamera Menschen die Köpfe abzuschneiden, dass das zu einem Ideal gemacht wird. Und das ist eine Korrumpierung von Werten, auch noch im Namen von Religiosität, die man schwer aushalten kann und die irgendwie so eine vollkommen antimoderne Geste in unserer Welt darstellt und vor der man eigentlich erstmal nur erschrocken dastehen kann.
Darf ich dir hier zwei Fragen stellen in einem, die natürlich als Fragen zu groß gestellt sind, aber man muss sie trotzdem stellen. Und ich bin neugierig, was du darauf sagst. Wie soll man sich das erklären, was hier vonstatten geht? Und im gleichen Atemzug, und wie muss man darauf reagieren?
Ja, es ist, finde ich, sehr schwer zu erklären, weil viele Elemente dieses Vorgehens sind eigentlich in der islamischen Welt gar nicht so neu. Zum Beispiel diese Ausrufung eines Kalifats, was ja auch für sich genommen schon wieder etwas sehr Anachronistisches ist. Das Kalifat als eine Regierungsform, wo eine geistig-spirituelle Herrschaft mit der politischen Herrschaft in eins gesetzt wird, wo also Gewalt, sowas wie Gewaltenteilung ein vollkommenes Fremdwort ist, hat es Ansätze oder Versuche dazu, so etwas zu reaktivieren, was es in der Zeit Mohammeds schon gegeben hat, im Hochmittelalter gegeben hat. Aber in dieser Form ist es eigentlich und in dieser Radikalität ist es neu. Wie kommt es, dass sozusagen eine Religion, die ja auch keineswegs immer sich so gebärdet hat, im Gegenteil, die lange friedliche Phasen gehabt hat, sehr kreative Phasen gehabt hat, wie kommt es, dass die in dieser Weltzeit, in der wir gerade leben, eine solche Radikalisierung und Extremisierung erfährt? Ich habe darauf eigentlich auch keine richtige Antwort, die jetzt nicht eine sehr billige, simple wäre. Mhm. Aber als Phänomen müssen wir es einfach zur Kenntnis nehmen. Und es hat ja auch schon eigentlich länger angefangen. Ich habe mich mal gefragt, wann hat das eigentlich begonnen? Weil ja vielfach gesagt wird, es ist eigentlich nur eine Reaktion auf das Vorgehen zum Beispiel des Westens in der arabisch-islamischen Welt. Aber dieses Vorgehen ist eigentlich viel älter. Und ich erinnere mich, dass ich selber zum ersten Mal im Jahr 1998 darauf aufmerksam wurde. Vielleicht erinnert sich auch noch der ein oder andere daran. Und zwar war das, als in Algerien diese ersten Berichte bekannt wurden von islamischen Milizen, die über die Dörfer, besonders über ländliche Regionen, gezogen sind und da wirklich ganze Dörfer ausgelöscht haben. Und da hatte man den Eindruck, da beginnt in dieser extremistischen Art, in dieser Hemmungslosigkeit, Gewalt einzusetzen gegen eigene Glaubensangehörige, die nur nicht so radikal waren, wie man es selber gerne wollte. Da beginnt eigentlich etwas befremdlich Neues. Aber das war eben schon 1998, also vor der Jahrtausendwende, vor dem 11. September, vor der Irak-Invasion der Amerikaner.
Hat diese Radikalisierung des Islam, die ja eben zumindest seit der Zeit wahrnehmbar ist, wo es die verschiedensten Stufen von Iran, von der Revolution des Ayatollah Khomeini damals, was eigentlich so die Initialzündung, jeweils die wahrnehmbare Initialzündung war, über die verschiedenen Stufen, über Al-Qaida bis jetzt ISIS, hat das auch mit der Krise des Westens zu tun? Hat es auch damit zu tun, dass wir hier ein Wertevakuum haben, wo Gesellschaften im Übergang hier eigentlich keine Zukunft sehen und als einzige Zukunft eine Radikalisierung ihrer Vergangenheit wahrnehmen?
Dem würde ich zustimmen. Es hat vor etwa 2 Wochen gab es eine sehr beeindruckende Fernseh- oder Filmdokumentation. Da ist es einem britischen Filmteam gelungen, in die von ISIS eroberten Gebiete mitzufahren. Und da hat ein Team eine Dokumentation gemacht. Die kann man sich teilweise nicht angucken, weil so etwa nach einer Viertelstunde kommen da die ersten abgeschlagenen Köpfe zuhauf vor. Und was aber wirklich im Sinne deiner Frage so spannend daran ist und faszinierend war zu sehen, dass die Menschen, die da zu Wort kommen, tatsächlich in einer merkwürdig befremdlichen Weise einer Art spirituellem Ideal anhängen, nämlich einer sehr konsequenten Abkehr von allem Leben. Also eine Äußerung ist mir da besonders in Erinnerung geblieben, dass einer dieser Kämpfer sagte, Glück ist für uns überhaupt keine Kategorie. Und er meinte eben irdisches Glück. Das ist für uns nichts Erstrebenswertes. Alles, was sozusagen weltlich uns befriedigen könnte, zählt für uns nicht. Und eben der Tod zählt für uns auch nicht. Der Tod schreckt uns nicht. Und das ist ja etwas, was sozusagen der Verfassung, der gegenwärtigen Verfassung großer Teile in der westlichen Welt, wo man ja gerade eine starke extreme Diesseitsorientierung hat, genau entgegengesetzt. Also das kann man sich hier gar nicht vorstellen, wie man den Tod nicht fürchten, sogar lieben kann und wie man alles irdische Glück ablehnt. Also da ist auf jeden Fall eine Spur, dass da eine enorme Faszination von ausgeht, in dieser extremen Lebensweise, die wirklich auf ein nicht irdisch fassbares Ziel ausgerichtet ist, in einer pervertierten Form, wie ich finde, aber da ist schon eine Art von spiritueller, konsequenter Lebensweise auch sichtbar.
Und eben auch zumindest der Versuch einer Antwort auf eine real existierende Krise der Moderne oder Postmoderne, die auch etwas mit der wahrgenommenen Perspektivlosigkeit unserer Zukunft zu tun hat. Weil offensichtlich ist für einen großen Teil der islamischen Länder, und damit spreche ich jetzt nicht nur Radikalfundamentalisten wie ISIS oder Al-Qaida an, sondern weitere Kreise, ist die Entwicklung, die wir hier vorlegen, um es so zu formulieren, alles andere als erstrebenswert. Das geht ja auch in die Richtung, die jeder von uns wahrnehmen kann. Mich das sehr bewusst in meinen Studienzeiten in Wien, wo es damals auch eine starke türkische Bevölkerung in Wien gab, gab es null Kopftücher. Jetzt in Frankfurt ist es eigentlich zum alltäglichen Anblick geworden, dass Frauen aus der Türkei oder Frauen aus Teilen von Jugoslawien oder aus anderen muslimischen Ländern hier, und das, soweit ich das weiß, nicht nur jetzt unterdrückterweise, also nicht nur sozusagen aufgezogenerweise das Kopftuch nehmen, sondern das Kopftuch auch als, wenn ich so sagen darf, Protesthaltung gegen etwas formulieren.
Das macht es noch schwieriger in der Beurteilung und auch im Überlegen, was man da eigentlich tun könnte, weil das ist auch meine Erfahrung. Ich bin selber kurz nach der Jahrtausendwende, einige Male konnte ich in Ägypten sein und da war genau dasselbe Bild. Da war eigentlich in Kairo zum Beispiel und auch auf dem Land, wo ich war, gab es fast keine Frauen, die Kopftücher getragen haben. Wenn man heute Bilder aus Ägypten sieht, ist das fast die Regel geworden. Und ich sage das, weil wir haben oft im Blick auf dieses Phänomen, haben wir gerne so eine Erklärung, dass wir sagen, ja, der Islam oder die islamischen Gesellschaften haben einen Reformbedarf, sie müssten bestimmte Modernisierungsstufen durchlaufen. Ähnlich wie das ja auch im Westen der Fall war, hin zu einer deutlicheren Trennung vielleicht von Religion und Staat und so weiter. Und wir sehen aber, wenn man genauer hinguckt, dass viele islamische Gesellschaften zum Beispiel in der Mitte des 20. Jahrhunderts schon viel weiter waren in dieser Hinsicht. Also Ägypten, Irak, das waren Syrien, Libanon, das waren eigentlich ganz auf die Moderne ausgerichtete Länder. Und das ist tatsächlich so, wie du sagst, das ist ein Phänomen einer eines anachronistischen Elements, was da eine Rolle spielt.
Dann lass mich doch hier ein Argument bringen, das gerade eben auch in fortschrittlich auch spirituellen Kreisen sehr stark gebraucht wird und auf das du auch sehr stark reagierst, dass man erstens dafür Verständnis haben muss, dass hier eben Völker im Übergang von einer Moderne abgeschreckt sind, die so selbst in der Krise ist. Dass zweitens der Westen und hier vor allem Amerika mit einer imperialistischen Politik, das Schlagwort ist der Irakkrieg und all die Fehler des Irakkrieges, inklusive der Auflösung der Armee, die hunderttausende Armeeangehörige von einem Tag auf das andere ins Nichts gestürzt haben, dass das hier auch eine Krise ist, die durch unser erstens einmal unsere fehlgeleitete westliche Kultur ausgelöst wird. Und zweitens durch unser aggressiv-imperialistisches Verhalten. Deswegen hier nochmal eine militärische Antwort drauf zu suchen, wäre eigentlich nochmal die doppelte Perversion. Das sind Argumente, die sehr stark kommen, wie wir nachher noch extra auch auf die Ukraine und auf die ganze Situation zwischen Russland und Europa zu sprechen kommen. Stimmen diese Argumente?
Ich denke, sie stimmen insofern, als tatsächlich große Fehler gemacht worden sind und mit Sicherheit auch Sensibilität nicht vorhanden gewesen ist darüber, wie andere Kulturen, wie eine islamische Kultur funktioniert, wie sie denkt und empfindet. Und in dieser Beziehung ist es sicherlich nur von Vorteil, wenn man zum Beispiel überhaupt einen Sinn dafür hat, was eine spirituelle Lebensausrichtung bedeuten kann. Wo ich nicht einverstanden bin, ist sozusagen da ein grundsätzliches Verschulden des Westens oder der USA als Ursache dieser Entwicklung zu sehen. Denn dieses Konkurrenzverhältnis, wie gesagt, es geht, wenn man es historisch verfolgt, geht das im Islam sogar bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Also die Ursprünge dieser extremistischen, zum Beispiel der Muslimbruderschaft, die gibt es ja schon seit den 1920er, 1930er Jahren und immer mit diesem Versuch, eine rein religiös begründete Herrschaft zu errichten. Und da denke ich, ist es nicht wirklich von Vorteil, wenn wir da sagen, okay, der Westen ist auch dekadent, der ist auch schwach, der ist auch übergriffig gewesen, sondern wenn wir da doch sehr wohl sehen, dass es gesamtgesellschaftlich, menschheitlich gesehen eine Entwicklungsrichtung gibt, in der zum Beispiel die Trennung von Säkularität und Spiritualität, von politischer Herrschaft und spiritueller Volkschaft, dass das sehr wohl positiv ist, dass das Freiräume schafft, dass da darauf zu setzen, dass das individuelle Entscheidungen langfristig sein müssen von Menschen, wie sie religiös, spirituell leben wollen, dass das etwas ist, was wir nicht im Westen zur Debatte stellen sollten. Und viele andere kleinere oder größere, für andere Werte gilt das eben auch.
Lass mich hier eine weite Klammer aufmachen, weil ich denke, viele werden die gerade in Bezug auf die Bilder, die man jetzt aus dem Irak sieht, folgen können, dass das einfach ein barbarischer Wahnsinn ist, gegen den man auch etwas Militärisches machen muss. Also dass man hier nicht mit guten Worten, auch nicht mit guten Vorsätzen durchkommt. Du hast es ja erwähnt, dass es sogar eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag, eigentlich rechts-links übergreifende Mehrheit geht, dass eigentlich Tabus in der Politik gebrochen werden, dass hier Waffen in ein Krisengebiet geliefert werden. Also hier gehen viele, zumindest zu diesem Augenblick, mit dem Argument mit, dass hier was getan werden muss. Wenn man jetzt, wir haben ja das Thema gespannt zwischen dem, was hier im Mittleren Osten passiert und dem, was in Osteuropa, in der Ukraine passiert. Hier sind die argumentativen Fronten ja viel stärker verhärtet. Mhm. Dass das, was Russland macht, was Putin macht, ja eigentlich durch ein europäisches Expansionsstreben in der Ukraine provoziert worden ist. Mhm. Das ist eigentlich, das Argument läuft so, Putin ist natürlich kein netter Kerl, aber ganz Unrecht hat er auch nicht mit dem, was er macht. Mhm. Wenn man einfach Russland so bis zum Anschlag trittst, dann darf man sich nicht wundern, dass hier auch dann auch von russischer Seite überreagiert wird. Mhm. Und Dein Argument, so wie ich dich höre, ist, dass hier in dieser Reaktion Wesentliches übersehen wird, was die Fundamente unserer Kultur ausmacht. Wo ist aus deiner Sicht hier die Schwäche der Debatte, gerade auch im ökologisch alternativen, friedensbewegten und spirituellen Kreisen?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist die zweite Frage, was die Schwäche ist. Man müsste doch ein paar Worte vielleicht drüber verlieren, oder ich würde gerne ein bisschen ausführen, wie ich überhaupt diesen Konflikt einschätze. Und zwar, lass uns gerne darauf eingehen, wo liegt da eine Verantwortung des Westens. Und ich will versuchen, da ganz ruhig drauf zu antworten, weil nach meinem Eindruck doch die Sache anders liegt. Eigentlich, wenn wir nochmal an diese Wende 1989-90 denken, der Zusammenbruch des Ostblocks, des staatlichen Sozialismus, war ja nicht nur, sage ich mal, ein Triumph des Westens, oder der wurde nicht nur so als Triumph ausgekostet, sondern es war auch das Gefühl, was sich bis vor kurzer Zeit eigentlich auch noch bei mir, bei anderen Menschen, bei uns in der Öffentlichkeit gehalten hat, ab da ist eigentlich so ein Zeitalter von Konfrontation doch vorbei in Europa. Also was mit Gorbatschow begonnen wurde, dieses Zugehen auf den Westen, ist ja auch beantwortet worden. Es sind Partnerschaften eingegangen worden. Ich habe nochmal geschaut, der Warschauer Pakt hat ja noch bis 1991 bestanden und hat sich dann selber aufgelöst. Aber kurz vorher hat er noch mit der NATO den Zustand der Gegnerschaft aufgehoben. Es war eigentlich eine ganz große Geste, dass NATO und Warschauer Pakt gesagt haben, wir sind keine Gegner mehr. Also dieser Zustand der Polarisierung von Großmächten, der war ja eigentlich aufgehoben. Und es war fortan eigentlich deutlich und immer deutlicher, dass es also wir haben von hier aus auf jeden Fall ganz stark auf den europäischen Einigungsprozess geschaut. Und dann ist etwas passiert, was man hier gerade in den Kreisen, die du vielleicht auch ansprichst, in diesen mehr alternativ spirituell auch linken Kreisen, es ist fast gar kein Verständnis dafür da, dass die bis dahin im Warschauer Pakt zusammengeschlossenen Staaten Ost-Mitteleuropas sehr gerne den Anschluss an die EU gesucht haben. Also Polen, die baltischen Staaten, und zwar Ungarn, Tschechien, die Slowakei, alle, die dann ja unabhängig wurden. Also nach dem Zusammenbruch, nach der Auflösung der Sowjetunion, trat ja eine völlig neue, aber doch eine alte Landkarte Europas wieder hervor, nämlich die der souveränen Nationen, die es darunter auch gab, die aber eigentlich bis dahin völlig verschluckt worden waren sozusagen. Und dass es eben für diese Staaten, für diese jungen Nationen sozusagen wirklich ein Ziel war, zunächst einmal auch den wirtschaftlichen Abstand einzuholen, den es eben zu Westeuropa gab. Und wenn man zum Beispiel schaut, welche enormen wirtschaftlichen Fortschritte ein Land wie Polen in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Polen, was lange ja so ein Armenhaus Europas auch war, also was ich jetzt wirklich nicht böse misszuverstehen bitte, da ist also ein enormer Schritt durch diese Annäherung, durch die Aufnahme in die EU passiert. Da ist Wohlstand da, da ist eine Zivilgesellschaft aufgebaut, da ist Kunst und Kultur, was lebt. Im Baltikum ähnlich, eine ganz moderne Gesellschaft eigentlich da an der Ostsee. Und dass jetzt die Ukraine das auch wollte, dass die Bevölkerung, dass es also eine kritische Masse in der Ukraine war, die tatsächlich auch den Anschluss, die Zugehörigkeit zur EU gesucht hat, um auch bestimmte Strukturen loszuwerden, Stichwort Korruption oder also es ist bis vor kurzer Zeit, obwohl es Wahlen in der Ukraine ja schon gab, ist aber das wirtschaftliche Leben weitgehend durch Entscheidungen auch aus Moskau bestimmt worden. Also Stichwort Gaskrieg und solche Sachen. Und dass da der Wunsch tatsächlich in der Bevölkerung war, an die EU sich anzuschließen, das konnten manche Teile hier in der kritischen Intelligenz, sage ich mal, gar nicht verstehen, weil man hier ja eher die Schattenseiten der EU sieht, Stichwort Bürokratie, Brüssel, dieses Behördenmonster und so weiter, Finanzkrise. Wir sehen eher diese Schattenseiten. Wir sehen gar nicht mehr, welche Vorteile uns das selber auch bringt. Und da finde ich, müsste man etwas mehr tatsächlich aus dem Verständnis dieser Völker und Staaten Ostmitteleuropas auch herausdenken. Ich habe nicht den Eindruck, dass man eine Konfrontation mit Russland, mit Putin gesucht hat vom Westen. Also ich halte das für ein Bild, was tatsächlich von Russland im Moment oder seit dem letzten Winter ganz massiv aufgebaut wird. Und dahinter steht auch jedenfalls in Teilen der russischen Gesellschaft eine sehr gefährliche Ideologie. Darüber könnte man auch vielleicht noch sprechen, aber vielleicht mal erstmal so viel zu deiner Frage.
Jetzt lese ich zum Beispiel heute in Spiegel Online, in einem Kommentar von Augstein, bezogen auf das NATO-Treffen in Irland heute, dass das...
In Wales, ne?
In Wales, Entschuldigung. Dass dieser Tag ein Stichtag ist des neuen Kalten Krieges, dass hier jetzt den Wahnsinn der Rüstungslogik und der Kriegslogik Platz gemacht wird, dass hier eine Ära zu Grabe getragen wird, genau dessen, was du angesprochen hast, wo man versucht hat, aus einer Konfrontationslogik rauszugehen und so zumindest Augstein in seinem Kommentar, und das heißt, seine Kolumne heißt ja auch im Zweifel links, sagt, das ist der Wahnsinn, auf den sich die europäische und die NATO-Politik in den letzten Jahren eingelassen hat. Das ist keine notwendige Reaktion. Hier wird aus einem imperialen Interesse ein neuer Kalter Krieg angefangen. Ja. Diese Argumentation hört man oft. Mhm. Hat sie Gewicht?
Ich kann sie wirklich nicht nachvollziehen, und ich muss auch jetzt im Falle von Jakob Augstein mal sagen, das finde ich also mir persönlich geht das sehr gegen den Strich. Und es ist für mich so ein richtiges Wohlstandsurteil, dieser sehr gut situierte Verlegersohn da sich herausnimmt. Man möge das doch bitte mal aus der Perspektive der betroffenen Menschen sehen, wie das die Menschen sehen, die zum Beispiel im Baltikum, wo Obama vor 2 Tagen ja, finde ich, sehr eindrucksvoll über die Rolle der NATO gesprochen hat, wie das da aussieht in einer Region, wo man 70 Jahre lang, und wenn man noch weiter zurückgeht und das Zarenreich mitnimmt, dann kommt man noch auf weitere Zeiträume, wo man immer unter der Bedrohung des russischen Imperialismus gelebt hat, wo man besetzt gewesen ist, wo man russische Panzer im eigenen Land gehabt hat, die auch gerollt sind, wenn man nicht so wollte, wie Russland es wollte. Und dass man in diesen Ländern sehr erpicht darauf ist, unter den Schutzschild der NATO zu kommen, das kann ich persönlich gut nachvollziehen. Und gerade wenn wir auch an unsere polnischen Nachbarn denken, was die nicht nur unter den Deutschen erlebt haben, das wissen wir sehr gut. Und da ist auch Scham und Schuld angebracht. Aber was die auch unter den Russen erlitten haben, man kann doch nur zu gut verstehen, dass da ein Bedürfnis da ist, der NATO anzugehören. Und in einem Falle, wenn wieder so jemand auftritt wie in den 30er Jahren und mit imperialen Ansprüchen auftritt, dass diesmal aber eine Grenze gezogen werden wird. Und das wird im Moment getan. Ich würde sogar vielleicht sogar noch sagen, es wird zu wenig getan, oder man hätte es schon früher deutlich machen sollen. Ich selbst habe schon im März, April, als die Krim-Annexion war, gesagt, das wird damit nicht aufhören. Also es wird nicht damit aufhören, dass man sagt, gebt Russland die Krim zurück, das ist alles verständlich historisch. Als nächstes wird die Ostukraine kommen, und als nächstes stehen Gebiete im Visier, wo ebenfalls russische Minderheiten leben. Das ist das Baltikum vor allem. Und dass da wirklich Angst herrscht, das muss sich ein Herr Augstein auch mal klar machen.
Jetzt ist auch das Publikum dieser Sendung natürlich eine Sendung mit ein Publikum mit einem sehr starken, auch spirituellen Interesse. Mhm. Und die Themen, die du am Anfang ja auch mit eingebracht hast, das Interesse an Versöhnung, das Interesse an intelligenten soften Lösungen, das Interesse aus einer primitiven Kriegslogik auszubrechen, ist etwas, was er in sich
absolut verständlich,
verständlich, ehrenswert und auch erstrebenswert
ja,
ist.
Ich selber möchte das auch. Ich möchte lieber Frieden als militärische Konfrontation.
Was glaubst du, steht momentan, lass uns mehr auf, vielleicht auf die Ukraine zu sprechen kommen, weil mit der ISIS die Sache auch leider erschreckend deutlich geworden ist. Was steht auch gerade in der Art und Weise, wie das die kritische Öffentlichkeit hier in Deutschland diskutiert, eigentlich am Spiel?
Es gibt eine leichte Verwandtschaft noch und auf die will ich noch eingehen. Und zwar, wir hatten vorhin beim Thema ISIS auch diesen pervertierten spirituellen Aspekt. Und etwas Ähnliches gibt es auch im Falle Russlands. Da gibt es nämlich eine nicht unbedeutende Strömung, von der man hier in der Öffentlichkeit relativ wenig hört, aber doch auch lesen kann und erfahren kann. Und das ist sozusagen, das ist ein sowas, man könnte das nennen, eine Art Ethnospiritualität, nämlich dass sich ein Teil des sehr intelligenten Russentums, nicht etwa simple Menschen, für spirituell stark überlegen hält gegenüber der dekadenten, gegenüber dem dekadenten Westen, der dekadenten EU. Also, und als dekadent sieht man zum Beispiel da an, dass hier im Westen es sowas wie Minderheitenrechte gibt, dass es so etwas gibt wie Rücksicht auf oder ein positives Verhältnis zur Multikulturalität, also weg von der Ethnozentriertheit. Das hält man da alles für Schwäche. Und ein wichtiger Vertreter dieser Richtung ist der Alexander Dugin, der auch, sagen wir mal, zum weiteren Beraterumkreis Putins gezählt werden kann. Und da haben wir eben etwas Ähnliches, das tatsächlich da auch wahrgenommen wird. Es ist ja bei allem, was im Westen auch an Fortschritt da ist, ein spirituelles Vakuum, wenn man das als im gesellschaftlichen Ganzen sieht, dann ist das gerade etwas, wo der Westen sehr schwach ist. Und das wird da auch gespürt. Nur, es wird eben eine Antwort gegeben, die selber einen archaischen Charakter hat, also rückwärtsgewandt ist, wo Spiritualität an die Sendung eines bestimmten Volkes gebunden ist, an das Russentum, an die orthodoxe Kirche, all diese Dinge. Und das ist etwas sehr rückwärtsgewandtes. Und da wäre es tatsächlich auch hilfreich, wenn man wie auch im Umgehen mit dem Islam wenigstens ein Verständnis für so etwas wie spirituelle Werte hätte und das nicht nur als irgendwie Ausgeburt von Fantasie ansehen würde. Also das heißt, wenn wir hier in der westlichen Welt, zu der ich uns jetzt auch mal hier in Deutschland zähle, wo man da auch noch drüber reden kann, aber wenn wir ein stärkeres spirituelles Leben auch sozusagen mit gesellschaftlicher Bedeutung hätten, wären wir auch ein besserer Ansprechpartner. Das denke ich ist ganz wichtig. Und ich bin auch ganz der Auffassung, dass die Entwicklung einer interreligiösen Spiritualität, also gerade so im Sinne von Wilber, der diese Idee hatte mit dem Förderband der Religionen, dass der interreligiöse Dialog, der gerade vor dem Hintergrund spiritueller Erfahrung ja möglich ist, dass man sieht, es sind vergleichbare Erfahrungen, die sich in verschiedene religiöse Kleidern ausdrücken, dass das etwas wirklich Friedensförderliches sein kann. Aber gleichzeitig denke ich auch, wir müssen sehen, dass ja die Verfassung der westlichen Welt mit ihren Grundwerten, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, mit den Grundwerten von zum Beispiel Meinungsfreiheit, dass wir hier so ein Radio einfach führen können, ohne dass wir einen Imam fragen müssen oder ein russisches Öffentlichkeitsministerium, eine Zensurbehörde. Das ist ja gerade die Voraussetzung, dass wir hier uns frei ausleben können, dass wir eine freie Spiritualität auch entwickeln können. Also wir dürfen nach meiner Auffassung dieses Erreichte, das wirklich Positive und Konstruktive und auch hart errungene in der westlichen Welt, was Menschenrechte angeht, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit angeht, das dürfen wir nicht relativieren und aufs Spiel setzen, sondern wir müssen es einsetzen, um es weiterzuentwickeln.
Das Stichwort freie Spiritualität finde ich außerdem spannend, weil das gerade auch in dem Kontext dieser Sendung von Radio Wolf einen interessanten Punkt setzt, weil es ja sehr offensichtlich ist. Ich meine, im Irak mit der ISIS auf brutal schrecklichste Art und Weise offensichtlich ist, dass hier Spiritualität das Gegenteil von frei ist und dass nur eine andere Schattierung von Islam hingerichtet wird.
Ja, Punkt. Ja, das ist ja nicht etwas, was nur die Christen oder die Jesiden zu spüren bekommen, sondern eben auch zum Beispiel schiitische Moslems, die werden auch sofort umgebracht, wenn sie nicht konvertieren.
Gleichzeitig ist es vielleicht nicht so bekannt, aber trotzdem offensichtlich, dass es eine starke Identität zwischen russischer Staatsmacht und russischer Staatskirche mittlerweile gibt. Und eine starke auch Instrumentalisierung der russischen Orthodoxie für die russische Staatsmacht und dass es ähnliche Bewegungen gibt, also nicht in bei Weitem nicht in dieser Dimension, aber doch alles andere, was man eben eine freie Spiritualität nennen könnte, ich sag mal, nicht zuzulassen. Lass mich trotzdem hier die kritische Gegenfrage stellen, die ja im Raum steht. Haben denn die Russen auf der Krim nicht das Recht, nach Russland zu gehen? Haben denn die Russen im Donetsk-Becken nicht das Recht, in ihrer russischen Staatlichkeit oder in einer, was sie jetzt ist, Novaya Russaya, also ist Neurussland, sein zu dürfen, ist das nicht etwas, wo man sagen muss, wir haben es ja im Jugoslawienkrieg den Bosniaken auch zugestanden. Warum haben und auf der Krim kann man das sagen, ist es ja ein Mehrheitsverhältnis von 80-90%, ohne jetzt auf die Historie einzugehen, warum die Krim in die Ukraine kam, haben wir das Recht zu sagen, nein, das geht nicht? Und warum ist es wichtig, dass man hier Nein sagt?
Weil, wenn man sich die Verhältnisse etwas näher anschaut, ist es nicht ganz so einfach. Im Prinzip würde man gerne zustimmen. Und es gibt, also was jetzt die Frage der nationalen Selbstbestimmung auch von Minderheiten angeht, es gibt ja auch gute Beispiele dafür. Wir werden in Kürze eine Volksabstimmung in Schottland haben über eine Unabhängigkeit. Und gerade das mal als Beispiel genommen, ja, und es gibt ja auch Formen dafür. Es gibt Formen dafür. Es gibt auch andere Beispiele dafür, wo wirklich Volksabstimmungen über eine Zugehörigkeit von Volksgruppen stattgefunden haben in Europa. Nur, das hat nicht stattgefunden auf der Krim. Da ist einfach gewaltsam, sind da Tatsachen geschaffen worden. Und dass das ein offenes, also ein faires Referendum gewesen ist, was da stattgefunden hat, das glaubt wohl keiner. Und auch im Donetsk-Gebiet ist nicht das der Fall, dass da wirklich auch, da muss man mal genau hingucken, dass es da vorher irgendwelche Unruhen oder große Proteste in der Bevölkerung gegeben hätte, weil sich der russischsprachige Teil unterdrückt gefühlt hätte. Das ist alles erst in den letzten Monaten überhaupt aufgekocht und ganz stark von russischer Seite befördert worden. Und diese sogenannten russischen Separatisten die pro-russischen Separatisten in dieser Gegend, die sind, wenn man sich Berichte ansieht von Leuten, die sich da auch sehr gut auskennen, die sind in dieser Region gar nicht bekannt gewesen, weil die eben aus Russland geschickt worden sind oder vorher gar keine Bedeutung hatten. Das waren nicht etwa wirklich authentische Vertreter ihrer Volksgruppe. Also dieser Konflikt ist sehr, sehr stark geschürt worden und von daher auch in eine extreme Unübersichtlichkeit reingebracht worden, wo es jetzt sehr schwer ist, noch mit solchen Instrumenten wie Volksabstimmungen oder so überhaupt zu arbeiten.
Ein Thema, bevor wir das auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufmachen, schwingt natürlich immer mit dem, was du ansprichst. Ich würde es nennen Verteidigung unserer zivilisatorischen Werte.
Ein großes Wort.
Ist es, jeder wird zustimmen, dass Rechtsstaatlichkeit ein Wert ist. Aber lass es mich so fragen, ist es gerechtfertigt dafür, Hunderte oder Tausende Menschen in einer gewaltsamen Auseinandersetzung zu opfern, nur um dieses abstrakte Prinzip der Rechtsstaatlichkeit auf der Krim und in der Ostukraine zu verteidigen, ist es das wert?
Ich fürchte, wenn wir nicht dazu bereit sind, laufen wir auf einen Dominoeffekt zu, der, wie ich vorhin mal angedeutet habe, auch nicht in der Ukraine zu Ende sein wird. Der wird auch nicht damit zu Ende sein, dass die Ostukraine vielleicht mal russisch besetzt sein wird, sondern da wird die ständige, also die Hauptukraine, Kiew, wird ständig bedroht sein. Die anderen ostmitteleuropäischen Völker werden in ständiger Angst leben. Also es ist nicht so, dass es da nur um abstrakte Prinzipien geht, glaube ich. Also es ist so leicht zu sagen, ja, wir halten hier unsere Werte aufrecht, wo wir genau auch wissen, die treten wir oft selber mit Füßen, wir als Westen, wir haben die selber gebrochen und so weiter. Aber ich glaube, wir können jetzt, wo uns das da so nah geht und wo wir, ja, um da auf den Anfang zurückzukommen, wo wir fast so wie so ein Spiegel vorgehalten bekommen, dass alles so gespenstisch nochmal aussieht wie vor 75 Jahren, wo ja auch der Zweite Weltkrieg mit solchen gewaltsamen Gebietsveränderungen begonnen wurde. Und man hat da eben gesehen, da ging es dann letzten Endes nicht um einige tausend Menschenleben, die das gekostet hat, sondern um sehr viel mehr. Und ich bin jetzt, ich will vielleicht darauf noch eine Antwort geben, Tom. Ich bin ja kein Politiker und ich tue mich auch schwer damit, als Historiker oder Philosoph wirklich politische Ratschläge zu geben, die mit militärischen Optionen auch noch verbunden sind. Aber was ich ganz wichtig finde, und damit das vielleicht so mein Wort dazu, ich finde es ganz wichtig, die Dinge doch ungeschminkt beim Namen zu nennen. Also dass wir uns das zumindest als denkende, auch spirituelle Menschen nicht nehmen lassen, sondern wirklich angucken, auch wenn das teilweise sehr, sehr unbequem ist, wirklich angucken und auch beim Namen nennen, was da vorgeht.
Wir haben jetzt schon hier einige E-Mails, Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben, und vielleicht, nachdem das doch eine ganze Handvoll ist, fangen wir einfach mal auch mit diesen E-Mail-Fragen an. Und eine, die vielleicht nicht untypisch ist für diese Diskussion, da schreibt eine Hörerin: Hallo, Herr Steininger, bei aller Sympathie für Ihren Werken, ich finde es sehr interessant, ihr habt bereits entschieden, wer die Bösen sind, die Russen und die Dschihadisten. Nur den Nahostkrieg erwähnen Sie nicht in Ihrer Ankündigung, da wäre es etwas komplizierter zu entscheiden, wer die Bösen sind, und noch gefährlicher und wohl auch aussichtsloser. Mehr habe ich nicht zu sagen, denn ich staune, wir Europäer bzw. Westler sind die Aufgeklärten. Also tragen wir die Verantwortung. Nur zur Erinnerung, der Blog von Jeff Salzmann zum gleichen Thema stammt, den Kommentaren von Betroffenen klingt schon sehr differenzierter. Ich werde mich bei Ihrer Sendung nicht zu Wort melden. Ich musste aber das Ihnen schriftlich mitteilen. Mit allerbesten und dankbaren Grüßen.
Ja, also kann es nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, um diese Kategorie mal aufzugreifen, dass es das Böse oder die Bösen und die Guten gibt. Das wäre eine falsche Kategorie. Aber ich bin doch auch überzeugt, dass wir nicht darum herumkommen, das Bessere und das weniger Schlechte und das Schlechte und das weniger Gute wirklich zu unterscheiden. Sonst kommen wir gar nicht weiter. Also das ist vielleicht als ganz kurze Antwort dafür. Das wird uns nicht ersparen. Dass wir das, was ISIS macht, nicht für gut und hilfreich und menschlich halten können. Das, so bitter das ist, an dem Urteil geht für mich kein Weg vorbei.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Aspekt, wenn man den Irak-Krieg mit reinbringt, dann wird es schon komplizierter.
Gaza hatte die Hörerin gesagt, glaube ich.
Ich glaube, wie auch immer, bei beiden. Ja. Also, ja. Da wird es komplizierter. Ein Punkt ist natürlich dabei, da wird es komplizierter.
Ja, da wird es komplizierter. Der Israel-Palästina-Konflikt wäre mindestens eine extra Sendung, wäre ein Riesenthema. Es ist nirgends leicht. Es ist auch nicht leicht, wenn ich sozusagen wenn man diese jungen russischen Kämpfer da vor sich hat, die als böse zu bezeichnen, per se, ja, das würde ich auch so nicht tun. Sie stehen nur in einem Zusammenhang, den ich als nicht förderlich ansehen kann. Das ist, also das, der, ja, vielleicht soweit.
Gut, eine nächste Frage, die in eine andere Richtung geht. Schreibt ein Hörer, können wir in der dritten Welt politische Strukturen dulden, die vormodern sind? Libyen zum Beispiel. Natürlich war da ein Herrscher an der Macht, der Ordnung hergestellt hat durch Macht. Wenn man diesen Herrscher aus dem Weg räumt, entsteht eben nicht Moderne, sondern Chaos.
Ja, das ist eine ganz bittere Lehre. Auch das habe ich selber auch so empfunden. Gaddafi ist ja in dem Moment auch mit Hilfe des Westens gestürzt worden, als da auch eine Art Genozidsituation sich anbahnte, wo eine ganze Stadt also drohte ausgelöscht zu werden, wo man dann natürlich sagte, das kann man heute man kriegt sozusagen Twitter- und Facebook-Mitteilungen aus dieser Stadt, die da ausgelöscht wird und weiß das und man könnte auch etwas tun und tut nichts. Wird heute auch immer schwerer. Die Schauplätze rücken so verdammt nah an uns heran. Und dann ist richtig etwas passiert, was in vielen Teilen der arabischen Welt auch nach diesem arabischen Frühling ja passiert ist. Ägypten ist ja auch in gewisser Weise ein Beispiel mit einer anderen Lösung. Da ist nicht das Chaos jetzt, sondern ein eisenhartes Regime am Ruder. Ja, wir hätten uns das anders gewünscht. Und es ist traurig, dass die wirklich, wie ich denke, fortschrittlichen Menschen, die arabische Revolution am Anfang nach vorne gebracht haben, dass das gar nicht die waren, die dann bei den Wahlen oder nachdem die Diktatoren wie eben in Libyen dann weg waren, die dann sozusagen sich einsetzen konnten, um eine bessere Welt aufzubauen. Das sind ganz schlimme, fürchterliche Entwicklungen. Trotzdem finde ich es schwer zu sagen, ja, weil wir sehen, dass nach der Entfernung der Diktatoren erst recht das Chaos ausbricht, lassen wir alles so, wie es ist. Das wäre für mich auch eine ganz unakzeptable Haltung, zu sagen, jeder Diktator ist besser als das Chaos. Also, ja, das ist auch moralisch ganz schwer.
Jetzt gibt es ja Ansätze, die auch dir sehr bekannt sind, die aus diesem Entwicklungsmodell des Perl der Nachtes kommen, die eben versuchen, die Schichtung von Kultur, Gesellschaft und Bewusstsein hier auch mit in politische und auch gesellschaftsentwicklungspolitische Zusammenhänge zu bringen. Spiral Dynamics kam ja ursprünglich aus einem politischen Zusammenhang
Aus Südafrika, soweit ich
in
weiß.
Südafrika, wo manche Vertreter, ich glaube sogar Don Beck selber, also einer der Hauptvertreter dieser Spiral Dynamic-Theorie, meint, dass das, was jetzt in Ägypten zum Beispiel passiert, zwar nicht schön, aber notwendig ist.
Das meinen ja viele Ägypter übrigens auch. Zu unserer
Zu
Irritation
unserer
zunächst,
Irritation
ja?
meinen das auch viele Ägypter. Ist die Lehre, die man auch aus dem Scheitern des arabischen Frühlings, das darf man ja so sagen, ziehen kann, hier einfach nicht zu kurzschlüssig euphorisch sein zu dürfen, sondern einfach die Diffizilität, auch die Anfälligkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen, Übergang, auch im globalen Ganzen mit all diesen Machtstrukturen und auch mit den kulturellen Konfliktfeldern, hier wirklich nicht die kurzfristig schöne Lösung anstreben zu wollen, sondern zu sehen, okay, was brauchen Länder? Länder brauchen zuerst erstmal eine Basis des Überlebens. Sie brauchen eine Basis, die eine wirtschaftliche, die einfach eine Überlebensbasis darstellt. Sie brauchen eine Ordnung, die es ihnen erlaubt, ein ziviles Leben zu führen. Und sie brauchen dann auch Freiheiten, um sich als Individuum, als Gesellschaft ausdrücken zu können und hier auch in einen demokratischen Prozess zu gehen. Aber das hier nicht sozusagen als ein Entweder-Oder hinzustellen, sondern hier wirklich auch die Demut zu haben, dass Dinge manchmal ganz langsam und vorsichtig angesetzt werden müssen, auch in politischen Prozessen, auch wenn man das Ideal vielleicht ganz woanders sieht und hier vielleicht auch vor idealistischen Romantizismen einmal zurückschreckt, weil es natürlich schön ist, wenn das Volk aufsteht und jetzt die große Demokratie ausbricht, die Realität aber oft viel komplexer ist als dieses.
Ja, übrigens, wir haben ja etwas Ähnliches, zwar nicht mit solchen schlimmen Folgen, aber wir haben ja etwas Ähnliches auch hier erlebt, vor 25 Jahren, dass das Klima und die Hoffnungen, die beim Fall der Mauer geherrscht haben, also diese Euphorie, die hat sich ja auch nicht erhalten, sondern die ist auch in etwas mehr, sagen wir mal, Nüchternes übergegangen, in eine nüchterne Realität der, ja, der Demokratie. Und in Ägypten ist es natürlich anders. Da fällt man nicht sozusagen von der Euphorie in die Normalität einer funktionierenden, immerhin doch funktionierenden Demokratie, sondern da geht's wirklich, wie du gesagt hast, da geht's um die elementaren Lebensbedürfnisse, die auch die Friedlichkeit, die Überschaubarkeit, Sicherheit, dass man das nicht an jeder Straßenecke irgendwo eine Bombe explodiert. Das sind ja Sachen, die wir uns so auch gar nicht zum Glück vorstellen können hier. Ich würde vielleicht sagen, der lange Atem ist nötig. Also man kann nicht auf kurzfristige Veränderungen hoffen, so schön auch dieser arabische Frühling war. Ich meine, wir haben uns da alle doch enorm mitgefreut, dass da Diktatoren, dass so ein Mubarak wirklich aus dem Amt dadurch, dass Hunderttausende da einfach standgehalten haben, dass so ein Mubarak aus dem Amt entfernt werden konnte. Das war doch wunderschön. Das hatte was wirklich Freudiges. Aber der Weg hin zu stabilen Strukturen, zu lebensfähigen Dingen, das braucht länger. Und jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, an der Stelle bleibt uns vermutlich nicht erspart, etwas, was wir gar nicht mögen, nämlich nicht nur Verantwortung zu übernehmen, auch aus westlicher Sicht, weil wir da einfach auch viel mehr Erfahrungen haben. Das 20. Jahrhundert hat ja auch für uns, also das, oder ich sag's mal so, der Stand in Europa, die Lebensverhältnisse in Europa sind ja auch ganz bitter erkauft worden durch zwei Kriege, durch 100 Millionen Tote. Und diese Erfahrungen dürfen ja auch einfließen, nicht im Sinne eines Kultur- und gesellschaftlichen Imperialismus, aber doch in Form einer reifen Verantwortlichkeit. Und die wird der Westen vielleicht in Zukunft doch stärker übernehmen müssen. Und wenn er dabei, also für mich ist eigentlich so ein Ideal, diese Haltung zu verbinden mit einer spirituellen Sicht, die eigentlich schon die nächsten Schritte vorwegnehmen kann, die das sehen kann. Also eine Weisheit, wenn man so will, die aber auch den Mut zum Kämpfen und zum Widerstand hat, da wo es nötig ist. Also diese beiden Dinge, dass das sich nicht ausschließt, sondern dass man Formen finden muss, das zu verbinden.
Ich meine, die Geduld und die Ausdauer, die du hier ansprichst, deren Notwendigkeit zeigt sich ja schon allein in diesem Gespräch, weil ja offensichtlich ist, was auch absehbar war, dass wir hier keine Lösungen präsentieren können, dass eigentlich das Einzige, was wir versuchen können, mit unseren beschränkten Mitteln zu verstehen, was hier passiert, zu verstehen, wie diese komplexen Zusammenhänge nachvollziehbar sind, um hier vorsichtig Antworten zu formulieren, aus der beschränkten Sicht, die wir haben, und sich gleichzeitig klar zu sein, dass wir hier die Lösung nicht präsentieren können, aber gleichzeitig sich auch zu vergewissern, das höre ich zumindest aus deinen Statements raus, dass es hier Lehren gibt, auch Lehren des 20. Jahrhunderts in Europa mit zwei katastrophalen Kriegen und Wertehaltungen, die durchaus wichtig und fundamental sind, nicht nur für unsere europäischen Erfahrungen, sondern einfach für uns als Menschheit, dass sowas wie Rechtsstaatlichkeit, also die Herrschaft des Rechts, nicht ein papierenes Abstraktum ist, sondern eigentlich ein radikales Menschenrecht. Ja. Das ist das, was was ein Land vom Despotismus abhebt.
Ja, ja.
Das und nichts anderes. Mhm. Auf der anderen Seite dieser Grenze steht der Despotismus, in welcher Form auch immer.
Und das ist keine Überheblichkeit, sondern das ist wirklich Lehre und Weitblick, die das sagt. Ja.
Wir haben noch einige Fragen. Mhm. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit angekommen. Mhm. Wir haben natürlich keine Lösung, aber ich glaube, was es hier braucht, ist meinem Verständnis nach wirklich auch genau diese Geduld, ohne überhitzte Köpfe.
Und auch ohne vorschnelle Erklärungen, möchte ich noch ergänzen,
ja,
dass wir das zu schnell sozusagen nach ideologischen, politischen Mustern oder Verschwörungstheorien erklären, wer da alles schuld ist. Wir haben auf manche Dinge keine richtige Antwort.
Den Aspekt haben wir ja überhaupt nicht angesprochen, wie gerade aus dieser neuen Unübersichtlichkeit auch ein Nährboden für vorschnelle Antworten entsteht, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn Situationen einfach unvorstellbar komplex sind, ist das eigentlich eine unerträgliche Tatsache. Der Druck lässt sich zumindest teilweise abbauen, indem man einfach Erklärungen konstruiert, die keine sind.
Ja. Wenn ISIS vom Mossad gelenkt ist, dann ist die Welt wieder in Ordnung für viele.
Ja, zum Beispiel.
Dann ist das Schlimme, das Brutale nicht mehr so schlimm.
Und vielleicht ist die Lehre, die man draus zieht, auch unsere Verantwortung und gerade auch die Verantwortung von Menschen, die ein spirituelles Anliegen haben, denen es ja auch gerade um eine Friedensordnung geht, zu sehen, diese neuen Herausforderungen, wir stehen ja vor einer radikalen politischen Herausforderung, die uns alle überrascht hat in ihrer Heftigkeit, die gehen uns auch an und die gehen uns in einer Weise an, dass wir uns auch mit dem weltpolitischen Geschehen auseinandersetzen müssen.
Ja.
Meditation, so wichtig und radikal bedeutend Meditation ist, wir haben das in dieser Sendung oft angesprochen, wird allein die Lösung für so etwas nicht finden. Wir müssen uns mit dem weltpolitischen Geschehen auseinandersetzen und versuchen, hier als aufgeklärte Bürger eine Stimme zu finden. Und vielleicht ist das die Aufgabe, die uns hier eigentlich als Bürger eines demokratischen Landes erstens zusteht, aber auch uns abverlangt werden kann. Und das ist keine große Antwort, aber ich glaube, sie nimmt uns alle in die Pflicht.
Ja, wir können diese Stufe nicht überspringen. Wir können nicht, so gern wir das wollten, sofort zur Einheit der Menschheit kommen. Wir können das in der Meditation tun, sollen das da auch tun, aber wir im Hier und Jetzt müssen wir uns den konkreten Aufgaben auch stellen.
Jens, herzlichen Dank.
Ja.
Danke für deine Erläuterungen. Und die Diskussion wird auf verschiedenen Ebenen ganz offensichtlich
und viel weitergehen. Erfolg für euer Radio weiterhin.
Danke, auch danke dafür. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.